Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ich sag's euch, diese Bundesliga, die ist vielleicht spannend. In der Mitte ja sowieso, hinten jetzt auch wieder und vielleicht sogar vorne tatsächlich wieder mal ein bisschen mehr. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 24. Spieltag mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit, nee, stimmt ja gar nicht, der Christopher. Christopher Ramm lässt sich heute entschuldigen. Er hat ja in den vergangenen Wochen regelmäßig den Marienplatz gefegt und verteilt da jetzt wieder ein bisschen Staub. Nicht, dass einer behaupten kann, bei den Miersamer Rotlern planen sie schon mit der Schale. Und so sind wir heute nur zu zweit, Konstantin. Was nimmst du denn vom 24. Spieltag mit ins Wochenende, muss ich ja dieses Mal sagen?
Wenig eigentlich von den Spielen, eben vom Bayern-Spiel nehme ich mir eigentlich nur mit, dass quasi die Aus- oder das Fazit, sie sind doch menschlich. Denn ich war ja auch selbst einer, der in der vorherigen Episode mal gesagt hat, dass es sehr, sehr schwer vorstellbar ist, dass die Bayern Punkte abgeben werden jetzt in den nächsten Tagen, eben vor dem Topspiel vor allem. Und am ehesten hat man da vielleicht noch so ein bisschen auf die Partie in Wolfsburg geschielt, weil man gedacht hat, Wolfsburg hat ja trotzdem die Klasse eigentlich, auch wenn die Tabelle natürlich aktuell anderes aussagt. Aber da gewinnen sie auch das Spiel und dann ein Heimspiel gegen Mainz, also gerade in Heimspiele, waren eigentlich unter Guardiola in der Regel ganz klare Angelegenheiten. Und ich meine, es ist nicht ohne Grund die erste Heimniederlage jetzt in dieser Saison. Und keine Ahnung, also ich kann mich an wenige Heimniederlagen der Bayern in den letzten Jahren erinnern, wo es also in Spielen, wo es wirklich um etwas ging. Und deshalb war das trotzdem ein bisschen unerwartet. Auch wenn man den Spielverlauf anschaut, war es jetzt nicht so, dass man jetzt unbedingt sein Haus und sein Auto auf Mainz setzen konnte.
Aber irgendjemand hat doch hier auch vor, weiß ich nicht, so eineinhalb Wochen behauptet, da könnte vielleicht noch was gehen und Borussia Dortmund sollte nochmal angreifen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber...
Ich kann mich auch nicht mehr erinnern.
Ja. Und ja, jetzt sind es halt nur noch 5 Punkte. Es sind ja in Wirklichkeit eigentlich 6 Punkte, weil das Torverhältnis schlechter ist. Also man muss immer noch 2-mal gewinnen als Borussia Dortmund, um an den Bayern vorbeizuziehen, wenn die verlieren dann jeweils. Aber man kann im direkten Duell 3 Punkte draus machen. Also 2 natürlich in der Tabelle, aber man muss ja 1 Punkt mehr holen. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus, weil eben die Bayern mit 1-2 verloren haben, ihr Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. 16-5 Torschüsse für die Bayern, 78% Ballbesitz, 88% Passquote, Mainz hatte 55% und trotzdem macht Mainz 2 Tore und die Bayern machen 1. Konstantin, war das ein Ausrutscher, den man sich halt mal ja leisten kann, leisten darf, auch als Spitzenmannschaft, oder war es mehr in diesem Spiel?
Es war in erster Linie schon ein Ausrutscher, den man sich auch mal leisten kann, als eine Mannschaft, die trotzdem die Liga dominiert. Also das war jetzt erst der 4. Punktverlust in dieser Saison überhaupt für die Bayern nach 24 Spieltagen, also 20 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Die erste gab es damals in Gladbach, kurz vor Ende der Hinrunde. Das darf man sich natürlich schon erlauben. Also auch wenn man in andere Ligen schaut, also Paris Saint-Germain in Frankreich dominiert auch die Liga, hat jetzt auch mal verloren. Also das darf schon mal passieren. Das würde ich auch im Gesamtkontext jetzt noch nicht so an die große Glocke hängen. Sicherlich gab es 1-2 Muster in dem Spiel, was die defensive Anfälligkeit der Bayern betraf, die man auch schon in vorherigen Partien jetzt so ja, beobachten konnte. Deshalb, vielleicht gibt es da ein Muster, was sich jetzt länger durchzieht, aber auch das muss man erst noch in weiteren Partien abwarten. Und mit Borussia Dortmund hat man ja eigentlich den ultimativen Test jetzt vor der Brust, denn das ist ein Auswärtsspiel in Dortmund und das ist einfach bisher die schwierigste Herausforderung in dieser Saison, würde ich sogar sagen. Und trotz der Spiele gegen Arsenal und trotz des Auswärtsspiels bei Juventus, glaube ich, dass Dortmund und auch trotz des 5-1-Sieges in der Hinrunde, glaube ich trotzdem, dass Dortmund der schwerste Brocken einfach bisher ist für die Bayern diese Saison.
Kannst du die defensive Anfälligkeit mal ein bisschen präzisieren? Also das erste war halt ein weiter Ball hinten raus, knapp Abseitsposition von Clemens, Kopfballverlängerung auf außen, dann Hereingabe in die Mitte. Auch das zweite wurde über außen vorbereitet, da schon kein guter Zweikampf draußen. Dann der Pass an den 16er, Baumgartlinger zu leicht vorbei an Vidal und wieder. Der Querpass, also da war ein gewisses Muster ja bei den Gegentoren zu erkennen.
Genau, und das ist eben das, wenn man das in den größeren Kontext stellt, fällt das auf, dass sie auf den Flügeln im Umschaltspiel, also im defensiven Umschaltspiel, schon eine gewisse Anfälligkeit haben. Denn wenn wir uns erinnern an das Darmstadt-Spiel, was sie am Ende gewonnen haben, also das Heimspiel gegen Darmstadt vor kurzem, da lagen sie auch, ich glaube, zur Halbzeit 1-0 hinten, wenn ich mich nicht, also zumindest hat Darmstadt 1-0 geführt, auf alle Fälle, durch Wagner. Und das war auch ein Flügelangriff, wo sogar Darmstadt über links kam, die Flanke reingespielt hat, die ist dann durchgerutscht mehr oder weniger und dann von rechts nochmal frei flanken konnte, bis dann eben Wagner vor Tastsche den Ball dann ins Tor untergebracht hat. Also diese Anfälligkeit ist schon da, denn die Außenverteidiger rücken sehr weit auf im Spielaufbau, vor allem eben, wenn die Bayern so dominant sind. Und das ist natürlich immer eine Gefahr, die es so ein bisschen ergibt, auch die übrigens auch Borussia Dortmund in der Hinrunde immer mal so zu spüren bekam. Also wenn man einen Gegner sehr stark dominiert, sehr lange den Ball hat, also vielleicht über Minuten im Ballbesitz ist, ohne den Ball zu verlieren, dann rückt natürlich automatisch die Mannschaft immer ein bisschen weiter auf und gerade die Außenverteidiger sollen sowieso hoch stehen, in dem Fall, damit eben die Flügeltrippler eben mehr am Zentrum trippeln. Das hat ja auch Guardiola mal so als eine taktische Maßgabe mal so formuliert, dass eben auch was die Trippler im Zentrum auch auftauchen sollen, eben dass in Ribéry nicht nur bei außen kommen sollte oder in Costa, sondern eben, dass die auch im Zentrum dann in den Engen da Dribblings ansetzen. Und die Außenverteidiger rücken entweder ins Zentrum oder rücken über die Außen direkt weit auf. Und natürlich sind dann diese äußeren Zonen anfällig. Und das ist für eine Mannschaft wie Darmstadt, die natürlich spielerisch sehr limitiert ist eigentlich, und auch für eine Mannschaft wie Mainz, die jetzt spielerisch natürlich bei weitem nicht so limitiert ist wie Darmstadt, spielerisch schon eine gewisse Klasse aufweisen kann. Aber natürlich trotzdem in diesem Spiel im 5-2-3, 5-4-1-System, also tief eigentlich stand, ist es natürlich am einfachsten, über die Flügel dann zu kommen oder einen weiten Ball, auf einen weiten Verlagerungsball zu schlagen. Und bei dem 1-0 zum Beispiel, da ist der rechte Flügelläufer Donati eben dann durchgelaufen. Der war sowieso mal ein bisschen höher als Bousman auf der anderen Seite. Und der ist dann durchgelaufen und der Ball ist durchgerutscht. Ein bisschen glücklich war es, aber trotzdem, also das Muster war da und Donati sprintet dann durch. Auf der rechten Seite geht den langen, weiten Weg von hinten nach vorn und hat dann eben die Möglichkeit, frei hereinzuflanken. Und die Bayern haben das eben an der Stelle einfach nicht gut verteidigt, denn da das Kopfballduell, was vorher war, wo der Ball durchgerutscht ist, also wo Clemens gegen den bayerischen Verteidiger stand, das war quasi, der war der äußerste hintere Verteidiger dann der Bayern. Da war niemand mehr bei Donati. Das ist nicht gut abgesichert gewesen, ganz klar.
Also einmal die Absicherung, dann aber natürlich auch die Frage, man kann natürlich auch den Pass in der gegnerischen Hälfte unterbinden. Da hatte ich auch so den Eindruck, dass sie da in manchen Situationen einfach nicht gut ins Gegenpressing reingekommen sind. Denn wenn man so weit aufrückt, dann hat man ja auch noch die Möglichkeit, eben in der gegnerischen Hälfte den Ball schon zu erobern. Was zum Beispiel aktuell oder zum Beispiel auch jetzt am Mittwochabend Borussia Dortmund gegen Darmstadt für meine Begriffe ein bisschen besser gemacht hat.
Ja, auf alle Fälle. Andererseits ist es natürlich auch nicht ungewöhnlich, dass über 90 Minuten, wenn der Gegner nur auf Konter aus ist, dass es vielleicht dann doch in ein, zwei Situationen eben nicht gelingt, das Gegenpressing so anzuwenden, dass man den langen Schlag verhindert, weil ja eben auch, wie du schon erwähnt hast, eben auch ein langer Schlag dann kam. Also kein Kombinationsspiel, was man eher mit Gegenpressing verhindern kann. Manchmal ist es eben dann nicht möglich, in jeder Situation dann wirklich den Ball sofort zurückzugewinnen. Deshalb, ja, das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich das bayerische Gegenpressing trotz allem weiterhin sehr gut. Also bestes Beispiel eigentlich auch das Auswärtsspiel bei Juventus. Denn da haben die Bayern ja eigentlich auch immer die 60 Minuten mindestens, wo sie so dominant waren, eben unter Beweis gestellt, dass ihr Gegenpressing sehr gut funktioniert. Deshalb tue ich mich jetzt damit schwer, jetzt das bayerische Gegenpressing irgendwo hier abzuschreiben oder abzustemmen als nicht so funktionsfähig wie vielleicht in der Hinrunde. vielleicht ist es auch einfach so, dass eben über die vielen Spiele hinweg und dann ein Heimspiel am Mittwochabend gegen Mainz, dass es dann vielleicht doch nicht immer so perfekt funktioniert. Aber wie gesagt, also in einem Spiel gegen eine konterausgerichtete Mannschaft wird man es auch schwerlich verhindern können, dass der Gegner nicht ein-, zweimal zumindest einen Konter fahren kann mit einem langen Ball zum Beispiel. Man muss sagen, in der zweiten Halbzeit dann, wo Mainz das 2:1 dann, ich glaube 10 Minuten vor Schluss, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es war...
Das zweite war 86.
86, stimmt, das war ja noch später eigentlich, aber zumindest in der letzten halben Stunde hat ja Mainz hin und wieder nochmal irgendwas versucht, also irgendwie versucht hinten rauszukommen mit einem Konter. Und das war ein einziger Konter in der letzten halben Stunde, den Mainz überhaupt bis ins letzte Drittel effektiv gebracht hat, also mit einer Aussicht auf eine Torschance. Und das war eben dann auch das Tor. Also trotz allem, die Absicherung oder zumindest das Gegenpressing hat schon funktioniert. Man hat eigentlich den Ball schon von bayerischer Seite aus oft schnell zurückgewonnen. Gut, aber der Gegner hat eben dann diese eine Chance genutzt. Cordoba, die Einwechslung war jetzt auch nicht unbedingt so der Geniestreich von Schmidt gewesen. Denn im Gegensatz zu Mali war Cordoba eigentlich im Konterspiel auch noch weniger effektiv. Ist weniger agil als Mali gewesen. Und trotzdem macht er eben dann, schließt auch nur den Schuss ab, also war jetzt am Konter ansonsten nicht ganz so stark beteiligt. Gut. Ja, das ist so eins dieser Spiele, wenn man so möchte.
Aber irgendwas muss Mainz auch richtig gemacht haben. Sie haben natürlich zwei ihrer drei Schüsse aufs Tor reingemacht, das war schon mal gut. Sie haben gut dort gehabt mit Karius, ich glaube 5 Paraden. Die erste zum Beispiel gegen Vidal, die war schon richtig gut. Bayern hat das Spiel dominiert. Aber Konstantin, die Mainzer haben sich auch nicht komplett zurückgezogen. Das ist wahrscheinlich das richtige Rezept als Außenseiter gegen die Bayern, dass man durchaus auch mal rausrücken muss, auch vorne stören muss, vielleicht da mal einen Ball erobert. Ja, dann brauchst du hinten raus Effektivität im Abschluss und ein bisschen Glück in der Defensive, dann kann es klappen.
Wenn es immer so einfach wäre, ne?
Nee, also ja, weil also so...
Vom Grundprinzip her hast du vollkommen recht. So hat es ja Mainz auch angelegt, also gerade in der ersten Halbzeit eben hatten sie, also vor der Fünferkette, vor den zwei Sechsern, Baumgartlinger und Frei, hatten sie dann eben drei, nennen wir es Angreifer, also Mali in der Mitte, Clemens, Jairo, die über die Außen kommen auch. Und diese drei Spieler haben auch den Bayern Spielaufbau angelaufen, um zumindest es den Bayern nicht ganz so einfach zu machen, hinten heraus zu spielen, um da eben dann nicht sofort, dass eben die Bayern nicht sofort Fahrt aufnehmen können. Und das ist eigentlich schon auch ein Unterschied zu manch anderer Mannschaft, die dann komplett hinten tief drin steht und sich dann eben Alaba, Vidal und wer auch immer dann eben bei den Bayern in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld spielt, dass die sehr einfach den Ball zuschieben können, ohne Druck eigentlich. So, Mainz hat versucht, da schon ein bisschen was zuzustellen und dann zumindest nicht da so einen Trott reinkommen zu lassen, dass sie dann quasi von den Bayern, oder dass die Bayern schon Tempo haben, wenn sie auf die Mainzer zugerollt kommen. In der zweiten Halbzeit hat aber dann Schmidt das ja verändert. Und dann standen sie wirklich im 5-4-1 und dann auch mit Cordoba, der sehr wenig getan hat, dann vorn, also von seiner Aktivität und Pressing her, weil auch relativ allein war, ist auch schwierig immer, da kannst du eigentlich fast nur zwischen den Anspielstationen hin und her traben. Ansonsten bist du ja auch noch 10 Minuten dann, konntest du ja wahrscheinlich am Ende. Aber da war dann Mainz eben auch nicht mehr ganz so griffig, weil sie eben noch tiefer standen und mit noch mehr Mann direkt am eigenen Strafraum sich verschanzt hatten. Und da wurde Bayern auch dann noch dominanter. Ein anderer Punkt, den man vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass eben die beiden Flügelverteidiger von Mainz es eigentlich sehr gut geschafft haben, die beiden Außenverteidiger der Bayern oder beziehungsweise immer die beiden äußeren Spieler, auf der linken Seite war es immer eigentlich Bernat, rechts hat es ein bisschen variiert, dass sie die sehr gut abgedeckt haben. Und gerade links, das Bernat war dann mehr oder weniger aus dem Spiel heraus oder aus dem Spiel raus und Thiago ist dann oft auf der linken Seite ausgewichen, als so nächste spielmachende Position vor der Abwehr, wenn man so möchte, weil Vidal ist da ja nicht ganz so aktiv und Thiago hatte dann eigentlich keine gute Anspielstation, also Vidal stand dann immer sehr weit tief, also waren die Anspiele ineffektiv oder Vidal stand irgendwo im Deckungsschatten, also da hatte Thiago keine passende Anspielstation in vielen Situationen, Bernat war gedeckt und alle anderen standen sehr offensiv, sehr weit vorn, eigentlich schon zwischen den Linien von Mainz und das hat zumindest in der ersten Halbzeit das Münchner Aufbauspiel, Offensivspiel etwas zum Alarm oder zum Erliegen gebracht, in manchen Situationen zumindest, weil dann Thiago eben da nicht die perfekte Lösung hatte und es eben auch nicht unbedingt dem Prinzip von Pep Guardiola entspricht, was eben Positionsspiel anbelangt. Wurde dann zur Halbzeit aber schon besser und da hat auch dann Mainz eben mit der tiefen Ausrichtung den Bayern schon in die Karten gespielt. Und man muss ja ganz klar sagen, also vor dem Tor, beziehungsweise ab der 70. Minute ungefähr, haben die Bayern schon den Gegner massiv hinten reingedrückt und sind immer wieder in den Strafraum eingedrungen. Sicherlich gab es jetzt nicht diese Menge an absolut 1000-prozentigen Chancen, klar. Aber man hat trotzdem schon den Druck gespürt, einfach den Bayern aufbaut, was sie ja dann eigentlich oft auch zu Hause tun, wenn sie vielleicht noch ein Tor erzielen wollen, dass sie eben so eine Mannschaft regelrecht hinten einkesseln und die eigentlich nicht rauskommen. Nur in dem Fall hat sie eben Mainz einmal geschafft.
Interessant, dass du die Flügelverteidiger angesprochen hast. Büßmann hat, wenn mich alles täuscht, den weiten Ball geschlagen, den dann Clemens auf Donati verlängert hat, der dann mit der Vorarbeit beim 0-1 und beim 1-2 war es dann Brosinski, der für Donati eingewechselt worden ist mit dem Dribbling rechts draußen und mit dem Pass in den 16er. Also bei beiden Toren eben die Flügelverteidiger entscheidend beteiligt. Insgesamt glücklicher Sieg für den FSV 1905. Trotzdem, Konstantin, muss man sagen, dass jetzt am Mittwochabend der FC Bayern München die allerletzte Konsequenz vermissen hat lassen und Borussia Dortmund hat momentan die allerletzte Konsequenz. 2-0-Sieg bei Darmstadt 98 und jetzt sind es eben nur noch 5 Punkte, nur noch, schreiben wir immer noch in Anführungsstrichen, Rückstand auf die Bayern. Was bedeutet das jetzt für das Wochenende, für den Samstag, das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München, das man ja mittlerweile, ja, ich würde fast sagen, als Klassiker bezeichnen kann?
Da bin ich immer vorsichtig mit diesen Begriffen, aber gut. Nennen wir es einfach Dortmund gegen Bayern. Natürlich geht es jetzt im Spiel erstmal um mehr als vorher. Mit den 8 Punkten Abstand, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es kein Spiel gewesen, was man jetzt wirklich so als entscheidend fürs Titelrennen hätte nehmen können. Klar, wenn Dortmund nur dann gewonnen hätten, 5 Punkte Rückstand. Aber das ist wirklich schwer aufzuholen. Jetzt geht es natürlich darum, gewinnt Dortmund, sind 2 Punkte, also ist man nur noch ein Sieg entfernt sozusagen von den Bayern. Und das ist natürlich schon eine Ausgangslage, mit der man dann in die letzten 9 Spieltage starten kann. Also eigentlich verändert sich dieses Topspiel komplett jetzt von seiner ganzen Ausrichtung her. Vorher ging es in meinen Augen vor allem um Prestige, größten Einschaltquoten, wichtig für alle Beteiligten in den Vereinen, für Sponsoren etc. pp. Jetzt geht es wirklich auch um die Meisterschaft. Und deshalb kam die Niederlage von den Bayern natürlich auch der DFL wahrscheinlich sehr recht, dass jetzt wirklich nochmal ein Titelrennen entfacht ist. Man hätte es eigentlich besser nicht sozusagen planen können, Anführungsstrichen. Das soll jetzt nicht so klingen, als wäre das Spiel verschoben gewesen. Aber so, ja, hat es auch Dortmund relativ gut eigentlich hinbekommen. Wir hatten eben vor kurzem ja darüber gesprochen, wo ich auch eigentlich klar gesagt habe, dass Dortmund eben diese Meisterschaften nicht unbedingt als realistisch ansieht. Und wenn man sich die Aufstellung zum Teil anschaut, auch jetzt wieder gegen Darmstadt, dann ist es trotzdem so, dass sie versucht haben, auf Sparflamme die Punkte einzufahren. Oder mit eben einer B11 oftmals, also mal jemand wie Felix Passlack das Bundesliga-Debüt zu geben, Ramos mehr Einsatzzeiten, Castro spielt mal wieder mit, der war ja jetzt auch längere Zeit mehr oder weniger raus
aus der Mannschaft. Aber es klappt. Castro hat zum Beispiel gut gespielt. Und sie gewinnen die Spiele. Ja, es klappt momentan.
Da war eine Zockerei dabei. Also hätte man jetzt gesagt, okay, wir müssen unbedingt die Meisterschaft gewinnen, dann hätte man wahrscheinlich auch selbst in Darmstadt mit einer zumindest 1B11 antreten können. Aber in dem Fall war es ja wirklich so, dass man versucht hat, sehr viele Spieler aus der aktuell zweiten Reihe hineinzubringen und dann Minuten zu geben, was natürlich nie schlecht ist, aber trotzdem sowas kann ja natürlich auch in die Hose gehen, vor allem wenn man jetzt sozusagen die Meisterschaft als größtes Ziel ausgerufen hat. Also bis jetzt zu dieser Niederlage von den Bayern war das auf alle Fälle nicht der Fall. Jetzt tanzt man wirklich wieder auf 3 Hochzeiten. Muss man schauen, das wird für Borussia Dortmund vielleicht sogar schwieriger, als man jetzt denkt, weil der Europa League Achtelfinalgegner sind eben die Tottenham Hotspur. Und das ist eigentlich das undankbarste Los, was man hätte bekommen können in der Europa League. Also so gesehen, DFB-Pokal dann in Berlin, aber das erst Ende April, deshalb das jetzt noch ein bisschen hin. Aber jetzt gibt es wirklich nochmal Spiele, wo es um alles geht und wo man dann eben auch die erste Elf von Spiel zu Spiel auffahren muss. Das war interessant, weil eigentlich hat man ja schon versucht, auch mit diesen Wechseln, jetzt zum Beispiel in Darmstadt, natürlich auch ein paar Spieler mal zu schonen. Es gibt so kleine Plusuren, dann hat eben jemand wie Reus, da zwickt der Muskel. Also so die üblichen Dinge, die eigentlich so passieren. Sicherlich hätte einer wie Reus vielleicht, wenn es um alles gegangen wäre, wenn es irgendwie eben gegen die Bayern am Mittwoch gegangen wäre, dann hätte er wahrscheinlich auch spielen können, aber weil der Muskel zwickt, dann lässt man eben mal draußen, also so gesehen, oder lässt eben mal Weidenfeller spielen. Also ja, das hat jetzt irgendwie Borussia Dortmund mit einer gewissen Zockerei trotzdem geschafft, die Siege einzufahren. Es waren nicht unbedingt schöne Siege, auch gerade wenn man sich das Spiel gegen Hoffenheim anschaut, was sie danach gedreht haben in der Schlussphase. Aber sie haben eben die notwendigen Punkte geholt und es sind jetzt auf Schlagdistanz zu den Bayern. Also für sie hat es bisher gut funktioniert und jetzt muss man schauen, ob sie es ausnutzen können. Ich meine, gibt's ein Remis gegen die Bayern oder eine Niederlage? Gut, ist die Meisterschaft auch vorbei. Genau.
Du hast die erste Elf des BVB angesprochen. Wie sieht die denn momentan aus? Also klar, zwar Birki krank am Mittwoch, Weidenfeller hat gespielt in der Innenverteidigung. Hummels und Subotic wird auch gegen die Bayern wohl so sein, weil Sokratis ja ausfällt. Denkst du, dass der Bender spielen wird?
Ja.
Okay. Also, ja, dann, ich, dann gehst du mal durch.
Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass Sven Bender spielt, weil Sven Bender trotzdem in der internen Rangfolge vor Subotic steht. Und also ich würde mich ein bisschen wundern, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Subotic spielen würde. Ist es nicht ausgeschlossen, aber also ich gehe nicht davon aus, weil er einfach nicht die Nummer 2 jetzt, also Sokrates ist verletzt, er ist aktuell nicht, dann eben nicht die Nummer 2, sondern Nummer 3 in der Innenverteidigung. Und ansonsten stellt sich die Mannschaft mehr oder weniger von selbst auf, weil auch keine schweren Verletzungen vorliegen. Also wenn du schon angefangen hast, dann im Schmelzer links, Piszczek rechts.
Die jetzt auch beide nicht gespielt haben am Mittwoch.
Was ja aber auch richtig ist, gerade bei Außenverteidigern sowieso. Also Piszczek hat auch sonst wie viele Kilometer schon auf dem Tacho in dieser Saison. Nach seiner Rückkehr dann, also als Ginter dann eben nicht mehr auf rechts gespielt hat, sondern dann Piszczek die Position genommen hat, seitdem ja der fast durchgängig gespielt. Deshalb natürlich auch gut, ihm eine Pause zu geben. Gleiches bei Schmelzer, der ja auch dafür bekannt ist, immer mit dem größten Laufaufwand in einem Spiel mit zu betreiben. Nie schlecht, wenn man da auch mal jemand anders reinwerfen kann. Deshalb auch diese Zockerei quasi gegen Darmstadt auch irgendwo ganz gut für den Kader. Im Mittelfeld, aufgrund dessen, dass eben Kagawa in keiner guten Verfassung ist, wird es wahrscheinlich dazu kommen, also ich erwarte einfach, dass man Weigel, Sahin und Gündogan zusammenspielen lässt.
Castro hat jetzt gut gespielt am Mittwoch.
Ja,
reicht aber nicht ganz.
Also ist nicht komplett raus, aber dafür hat Castro eben zuvor keine Spiele gemacht, so schlechte Trainingsleistungen gehabt haben oder irgendwelche anderen Probleme. Also es ist nicht so richtig durchgesickert. Da gab verschiedene Spekulationen, aber er war ja eigentlich ein nicht vorhandener Faktor. Also glaube ich nicht, dass man ihn gegen die Bayern dann bringt. Also vor allem ist natürlich auch die Kombination Weigel, Sahin, Gündogan defensiv etwas stärker, auf alle Fälle. Mhm. Wenn man ja quasi zwei richtige Sechser und Gündogan eigentlich fast auch noch. Also man kann die dann auch verschiedentlich hin und her schieben. Man könnte natürlich auch Sahin und Weigel hinter Gündogan spielen lassen, dass dann Gündogan eben auf der 10 spielt. Aber rein vom Potenzial her, defensiv und vom spielmacherischen Potenzial her, ist natürlich schon die beste Kombination, weil eben Kagawa aktuell alles andere als gut in Form ist. Ja, und im Angriff dann natürlich Reus, Mkhitaryan und Aubameyang. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, soll man ganz klar sagen. Wenn die drei fit sind, spielen die drei auch.
Den Bayern würden da in dem Spiel sicherlich ein Unentschieden reichen. Das Problem ist halt bloß, dass die Bayern da sicherlich nicht abwarten spielen werden. Was erwartest du da für eine Partie am Samstag? Also ich finde, es ist schwer vorauszusagen, wie die beiden Teams das Spiel angehen, weil ich glaube jetzt, dass wenn der BVB da auf Teufel komm raus nach vorne marschiert und Pressing spielt, dann könnte es auch schnell schief gehen. Gleichzeitig werden sich die Bayern sicherlich nicht zurückziehen und mal abwarten, was Borussia Dortmund macht, weil es einfach nicht ihre Spielweise ist. Wie werden die beiden Mannschaften das Spiel angehen am Samstag?
Also ganz genau vorherzusagen ist es nicht. Ein Faktor, den ich mal noch mit einfließen lassen möchte, wenn man die Partie bewertet, ist dann einfach das Hinspiel und die Dortmunder Anfälligkeit bei langen Bällen. Also sie wurden ja bei dieser schweren Niederlage in München ja mehrfach von langen Bällen erwischt, die so über die Abwehr hinweggeflogen sind. Birki ist oftmals nicht gut rausgekommen, hatte sie mehr oder weniger schon gebrauchten Tag, aber auch Hummels und Bender, die Innenverteidigung sah damals nicht unbedingt gut aus. Jetzt fehlen mit Bartstuber und Boateng, vor allem mit Boateng, aber auch natürlich mit Bartstuber, fehlen zwei Spieler, die diese langen Bälle spielen können. Sollte Alonso auflaufen, was ich für sehr realistisch halte, dann ist natürlich wiederum einer da, der diese langen Diagonal- oder Vertikalbälle so bis in die Spitze spielen kann. Und da ist die Frage, wie reagiert, also ist es reine Spekulation, man weiß es nicht ganz genau. Und auch Tuchel weiß wahrscheinlich jetzt nicht, wer jetzt für die Bahn auflaufen wird, aber geht man mal davon aus, dass vielleicht die Bahn wieder diese Strategie zumindest also andiskutieren intern, vielleicht, dass man wieder darauf setzen sollte, zumindest einige die lange Bälle zu spielen, dann ist die Frage, wie Dortmund darauf reagiert. Denn man könnte natürlich die Abwehrlinie zurückziehen was eine ganz normale Reaktion wäre, einfach den Abstand zwischen Abwehr und Torhüter kleiner zu machen. Damit ist es schwerer, die langen Bälle hinter die Abwehr zu spielen. Also der Zielkorridor wird einfach verkleinert und man ist da natürlich nicht so anfällig. Hat ja auch mit Hummels und Boateng trotzdem, mit Hummels und Bender, sorry, oder auch mit Subotić erst recht, Innenverteidiger, die auch Bälle rausköpfen können. Die sind nur eben nicht so gut, wenn quasi der Ball hinter sie gespielt wird und dann müssen sie im Sprint hinterhergehen gegen Lewandowski oder Müller oder auch Robben. Also, wenn man aber die Abwehrlinie zurückzieht, müsste man natürlich auch die Spieler davor zurückziehen. Ansonsten besteht ja dann ein Riesenloch in den Zwischenlinienräumen. Ergo würde aber Dortmund dann sehr tief stehen und die Bayern würden dann wahrscheinlich wiederum die Dominanz über das Spiel mit normalem Spielaufbau gewinnen. Und Dortmund würde dann ja mehr oder weniger in die eigene Hälfte gepresst werden und die Abstände im Konter sind natürlich dann groß für Reus und Aubameyang, die ja da schon ein gewisses, natürlich ein saustarkes Tempo einfach haben in Kontersituationen. Aber wenn sie 60 Meter überbrücken müssen, bis sie in den 5-Meter-Raum kommen oder, keine Ahnung, 50 Meter, bis sie in den Strafraum kommen, dann wird es natürlich sehr schwer, sich gegen das Gegenpressing durchzusetzen, gegen ein, zwei Gegenpressing-Wellen und dann durchzubrechen. Also das ist ja auch nicht unbedingt das, was Tuchel sehen möchte, dass seine Spieler mit Verzweiflungsaktionen dann zu Kontersituationen kommen sollen. Vor allem weiß ich auch nicht, wie, oder ich zweifle auch daran, dass die BVB-Mannschaft wirklich so dazu in der Lage ist, sich jetzt, keine Ahnung, mal 45 Minuten in der ersten Halbzeit komplett hineinzustellen und dann einfach abzuwarten, also im heimischen Stadion. Und auch mit einem einfach Offensivgeist in dieser Saison. Also die Mannschaft ist schon mehr eine Offensivmannschaft als eine Defensivmannschaft. Hat man gerade in der Hinrunde gesehen, wo es ja doch auch viele Spiele gab, wo sie den Gegner mehr oder weniger mit ihrer Offensivkraft überrollen wollten. Oder überrollt haben auch. Also das ist ein Faktor, wo ich nicht weiß, wie groß die Rolle dieser Gefahr der langen Bälle von Bayern spielen wird. Aber die Erfahrung des Hinspiels hat natürlich sicherlich auch, hat sich wahrscheinlich eingebrannt bei vielen beim BVB. Trotzdem natürlich, dass die Bayern ein bisschen mehr Ballbesitz haben werden über die vielleicht volle Distanz oder bis dann irgendwie Tore fallen, dann ändert sich ja meistens die Statik eines Spiels. Aber dann erwarte ich doch, dass es auf viele Mittelfeldduelle hinausläuft und dass da keine Mannschaft so richtig die Oberhand gewinnen kann. Stellt natürlich Tuchel mit Sahin, Weigel und Gündogan diese drei Mittelfeldspieler auf, plus Mkhitaryan, der ja auch im Pressing verdammt stark ist. Dann kann es sogar sein, dass der BVB im Mittelfeld in einigen Phasen die Oberhand gewinnt. Denn es ist nicht so, dass die Bayern aktuell auf ihren Mittelfeldpositionen jetzt so überlegen besetzt sind, dass sie jetzt einen Gegner komplett ausspielen können. Also sie versuchen schon sehr schnell den Ball nach vorn zu bringen, eben zu ihren Kostas, Robbens, Müllers, Lewandowskis. Die Bayern sind im Moment nicht unbedingt diese Mittelfeldmannschaft, sondern schon eher eine Angriffsmannschaft. Und wenn es eben dem BVB da gelingt, im Mittelfeld eben über ihre Sechser, Achter, über vielleicht Mkhitaryan, auch vielleicht, da gibt es noch ein paar taktische Kniffe, die man vielleicht nehmen kann, aber sicherlich wäre das möglich, dass sie da das Mittelfeldduell dann eher dominieren, phasenweise zumindest, so über 90 Minuten gegen die Bayern. Mittelfeldduell zu dominieren, klingt jetzt sehr unrealistisch in meinen Augen, aber gut, das sind so die Gedanken, die mir eigentlich so in den Kopf schießen. Gibt aber auch noch ganz andere Optionen, bis hin dazu, dass ich mir vorstellen könnte, um vielleicht einen Punkt noch abzuschließen, wenn man vielleicht wirklich Angst hat vor diesen Schnittstellenpässen der Bayern, wenn man also hinten eine größere Absicherung haben möchte, dass man beispielsweise Sahin eben halb links aufstellt, auf der Sechserposition, und dann aber im Aufbau nach hinten fallen lässt, weil das passiert ja bei Dortmund sowieso häufig, Schmelz rückt sehr früh auf, Sahin fällt dann nach hinten zum Beispiel, neben Hummels, und dann entsteht da hinten eben eine Dreierkette. Und bietet eben mehr Absicherung dann sozusagen, also dass dann Sahin quasi situativ als linker Halbverteidiger fungiert. Ist eine Überlegung wert, zumindest Hummels würde dann im Zentrum stehen, als stärkster Kopfballspieler auch nicht ganz schlecht. Vielleicht versucht man es auch da, aber da ist natürlich auch wieder so, dass man dann eher auf die Bahn reagiert. Ich denke trotzdem, dass es das erste Ziel von Dortmund auch sein muss, dass man die agierende Mannschaft ist. Und das ist man eben eher, wenn man versucht, das Mittelfeld wirklich zu dominieren.
Wie erwartest du die Bayern? Die haben jetzt am Mittwoch Lahm und Xabi Alonso komplett geschont, also noch gar nicht im Kader gehabt. Ribéry hat von Anfang an gespielt, Müller ist eingewechselt worden, Vidal auf der Position vor der Viererkette, hinten drin Rafinha, Benatia, Alaba, Juan Bernat. Ich denke, bei den Bayern ist es nicht ganz so klar, wie bei Borussia Dortmund, wer da wirklich von Anfang an spielen wird. Wie sieht diese Viererkette, die es ja jetzt immer gab, gegen Mainz war es Coman, Robben, Thiago, Ribéry, wie sieht die aus gegen Borussia Dortmund? Durchaus ein paar Fragezeichen.
Ja, auf alle Fälle. Es gibt da, klar, Neuer wird auf alle Fälle im Tor stehen und Alaba wird sicherlich in der Innenverteidigung spielen, da bin ich mir eigentlich relativ, also sicher, dass es so sein wird. Links dann Bernat in der Viererkette auch. Dann die rechte Innenverteidigerposition, da streiten sich ja so Kimmich und Benatia drum. Muss ich sagen, dass ich glaube an Kimmich in dem Fall, weil Dortmund strahlt jetzt auch zumindest nicht ganz so im Umschaltspiel diese Kopfballgefahr aus. Also man wird jetzt nicht haufenweise Flanken nach innen schlagen auf Aubameyang und dann hoffen, dass der den Kopfball macht. Deshalb denke ich, dass der Kimmich eine gute Chance hat, weil er agiler ist, weil Dortmund ja auch mehr über dieses Flachballspiel kommt, eben mit Reus, mit Aubameyang, mit Mkhitaryan. Also eher ein, der gut die Dribblings am Boden verteidigen kann. Und da sehe ich Kimmich schon noch im Vorteil gegenüber von Benatia. Lahm wird auf alle Fälle rechts spielen, oder also wird auf alle Fälle spielen. Ich gehe davon aus, dass er Rechtsverteidiger dann ist. Eben mit auch diesen normal typischen Bewegungen, dass er dann nach innen rückt. Dann eigentlich erwarte ich Alonso vor der Abwehr, eben nicht Vidal. Wobei man da nicht ganz sicher sein kann, weil Guardiola ja anscheinend trotzdem viel von Vidal auf der Sechserposition hält. Deshalb ist es so eine 50-50-Entscheidung. Thiago sollte eigentlich spielen, es sei denn, auch eine Überlegung, dass Guardiola sagt, er setzt auf Alonso und Vidal im Mittelfeld, also auf eine physisch präsente Doppel-Sechs und dann eben versucht eben dieses, wenn dann diese Mittelfeldduelle vielleicht forciert werden, dann die eben auch also physisch dagegen zu halten sozusagen. Ja, also es ist alles ein bisschen offen, aber also ich glaube trotzdem eher an so eine Kombination Alonso-Thiago oder Vidal-Thiago und ganz vorn, also zentral auf alle Fälle Lewandowski und Müller, rechts Robben ist eigentlich auch gesetzt und links ist es so, ja, auch eine Pattsituation zwischen Costa, Ribéry und Coman. Persönlich tendiere ich da zu Ribéry, muss ich sagen, weil Ribéry strahlt einfach, gerade wenn es so auf tororientierte Bewegungen hinausläuft, also er hat den größten Zug zum Tor von allen eigentlich. Und auch die größte Präsenz im gegnerischen Strafraum. Normalerweise sehe ich einfach Ribéry, wenn er in Form ist, und er ist ja scheinbar in Form. Wenn man sich die letzten Spiele anschaut, dann sehe ich ihn einfach vor Costa und Coman. Aber das kann man immer sehr schwer vorhersagen, weil trotzdem da so eine gewisse Pattsituation vorliegt. Costa hat auch Vorteile. Der kann so ins Zentrum gehen, seine Geschwindigkeit auf den Außenbahnen nutzen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn da einzubinden. Also wenn jetzt zum Beispiel Bernat früh vorrückt, dann kann man auch Costa so ein bisschen auf die Achterposition setzen, dass er dann dafür Unruhe sorgt, im Sechserraum, den Sechserraum stärker attackiert von Dortmund und da eigentlich eine zusätzliche Komponente schafft, wenn eben der Dortmund sehr dominant werden sollte. Also ja, das sind noch so Überlegungen. Guardiola hat verschiedene Optionen, die ich jetzt so versucht habe, ein bisschen anzudeuten, und am Ende weiß man nie ganz genau, was er jetzt sich zunächst überlegt, aber es wird wahrscheinlich eine dieser Optionen sein.
So viel zum Ausblick auf die Partie Borussia Dortmund gegen Bayern München Samstag 18:30 Uhr. Ich hoffe, ihr habt mein leichtes Schmunzeln mitbekommen, als ich vorher vom Klassiker gesprochen habe. Auch ich würde es lieber Dortmund gegen Bayern Zweiter gegen Erster nennen. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter findet ihr ihn unter @cc_eckner. Ich bin Christoph Fetzer @fetzi6. Alle Episoden des Vorchecks gibt's auf www.checkpot.fm. oder mit eurem Podcatcher. iTunes Rezensionen und Bewertungen sind weiterhin gewünscht von uns. Also wenn ihr kurz Zeit habt, schaut mal bei iTunes vorbei, schreibt uns ein paar Worte und gibt uns eine Bewertung. Facebook-Seite haben wir auch, www.facebook.de/dervorcheck. Zurück zum 24. Spieltag zur englischen Woche. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse an. Bayern München, wie angesprochen, gegen den FSV Mainz 05 1:2, Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund 0:2. Dann haben wir Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt 2:0. Hertha BSC damit weiterhin Tabellendritter. Borussia Mönchengladbach gegen Stuttgart 4:0. Deutlicher Sieg für Gladbach, Tabellenvierter. Schalke beendet die Negativserie 3:2 Heimsieg gegen den Hamburger SV. Leverkusen gegen Werder Bremen 1:4, Dreierpack Claudio Pizarro. Dann haben wir noch Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg 0:4, Dreierpack Schürrle. Ingolstadt gegen Köln 1:1 und Hoffenheim gegen Augsburg 2:1. Konstantin, was willst du zu diesen Spielen noch loswerden?
Eine ganz kurze Anmerkung eigentlich zu dem Spiel Hannover gegen Wolfsburg. Scharf ist ja mehr oder weniger schon dafür bekannt oder ja eigentlich weitreichend dafür bekannt, dass er eben ein Offensivtrainer ist und auch sehr auf Offensivfußball setzt, dadurch vielleicht auch gern mal defensive Stabilität ein wenig opfert. Und in dem Spiel und auch schon in anderen Spielen hat eigentlich Hannover oder hat er Hannover mit einer recht defensiven Taktik aufs Feld geführt, eben 4-4-2, zwei tiefe Viererketten, nur die beiden vordersten Spieler pressen hoch, wodurch auch Lücken im Mittelfeld entstehen, aber das ist jetzt mal nebensächlich. Und dadurch eigentlich auch die offensive Durchschlagskraft eben der Hannoveraner sehr gering ist, also wenn sie nicht gerade mal so einen Überraschungskonter eben fahren, über die Außenbahn zum Beispiel, dann kommen sie eben zu wenig Chancen gegen einen guten Gegner. Und das war jetzt beim Spiel gegen Wolfsburg auch der Fall. Also zu Hause hat man eigentlich nur in der ersten Halbzeit, wo es dann am Ende nur 0-1 stand, hatte man nur eine aussichtsreiche Chance eigentlich, als Kiyotake sich fallen ließ und dann in Schnitt oder so ein Außenrisspass nach vorne spielte zu Karaman, der von rechts in die Mitte gerückt war und Karaman dann eben den Ball nicht unterbrachte im Tor. Und ansonsten eben stand man nur hinten drin und hat eigentlich gewartet, was Wolfsburg macht. Wolfsburg im Aufbau relativ harmlos anfangs, aber hat dann ab einem gewissen Punkt eben Hannover immer weiter hinten reingedrückt einerseits und zum anderen eben trotzdem die eine oder andere Umschaltsituation erzeugen können und eben im defensiven Umschalten war dann Hannover komplett verloren und dann auch in der zweiten Halbzeit gab es zwei Wolfsburger Tore, die dann über die linke, also über Umschaltsituationen, dann Verlagerung auf links und dann Flanken nach innen und ja, eigentlich war Hannover hier komplett überfordert. Also man opfert einerseits eben die offensive Durchschlagskraft zu einem gewissen Punkt, wobei man natürlich auch fragen muss, wie viel Durchschlagskraft kann man eben mit Wolf und Karaman und Fossum erzeugen. Ist jetzt natürlich eine andere Frage, aber rein vom Prinzip her, rein von der strategischen Ausrichtung her, ist es eben doch ein defensiver Ansatz gewesen. Und aber selbst den hat man eben nicht so gut ausführen können. Dann quasi vor allem im Umschaltspiel. Ja, und am Ende ist es dann eben 0-4 gegen Wolfsburg, die jetzt ja auswärts in dieser Saison eigentlich keine Bäume ausgerissen haben. Das ist jetzt der zweite Auswärtssieg für Wolfsburg gewesen, dann auch noch in dieser Deutlichkeit. Also das sollte schon nochmal die Alarmglocken in Hannover läuten lassen, was sicherlich der Fall ist. Aber ich sehe einfach aktuell nicht, wie diese Mannschaft die notwendigen Punkte holt, um eben den Nichtabstieg zu schaffen. Und da lassen sich vielleicht manche sogar von dem Ergebnis in Stuttgart noch blenden, wo man 2-1 gewonnen hat. Klar hat man 2-1 gewonnen, aber Stuttgart hatte trotzdem sehr viele Chancen, eben auch über Flügelangriffe, auch im offensiven Umschaltspiel gegen Hannover, die da auch eigentlich die gleichen oder ähnliche Fehler gemacht haben wie jetzt gegen Wolfsburg. Und deshalb, der Kader gibt wenig her. Das ist sicherlich das größte Problem. Und andererseits aber auch Scharf, einer der aktuell in meinen Augen irgendwie nur das eine oder das andere kann. Also entweder komplette Defensivausrichtung oder komplette Offensivausrichtung, die es ja auch schon in der Rückrunde, seitdem er eben in Verantwortung ist, gab. Und so den Mittelweg findet man nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn man sehr defensiv eingestellt ist, aber dann trotzdem die Lücken nicht zubekommt zwischen den Linien, wenn man nach hinten, also wenn man Umschaltspiel ist, dann nützt das gar nichts. Dann kriegt man eben auch 4-0 auf die Mütze. Ich nenne es mal Derby, wobei da werden mich wahrscheinlich einige Hannoveraner dafür killen. Das Derby ist ja gegen Braunschweig.
Wir haben ja nach dem 23. Spieltag über den Abstiegskampf gesprochen. Jetzt hat Hoffenheim wieder gewonnen, also klar gegen Dortmund verloren, aber davor ja auch erfolgreich gewesen. 2-1 gegen Augsburg. Werder hat gewonnen, 4-1 in Leverkusen. Hannover hast du schon angesprochen, dieses 0-4 gegen Wolfsburg. Frankfurt hat verloren mit 0-2 gegen Hertha BSC. Darmstadt hat verloren. Frankfurt jetzt mittlerweile auf dem Relegationsplatz. Wir waren uns ja alle einig, dass Hannover 96 wahrscheinlich die schlechtesten Chancen hat, auch weil sie halt punktemäßig am schlechtesten dastehen. Ja, was ist mit diesen anderen Mannschaften? Hoffenheim, da waren wir drei uns am Montag einig, machen wir uns keine Sorgen. Und dann hat Frankfurt, Werder, Darmstadt jetzt so momentan zusammen mit Augsburg die gefährdetsten. Was ist da deine Einschätzung jetzt nach den Spielen am Dienstag und Mittwoch?
Ja, eigentlich ähnlich wie das, was wir auch bei der letzten Ausgabe besprochen hatten. Also Hoffenheim ist eine Mannschaft, die jetzt noch auf dem Abstiegsplatz steht, aber eigentlich längerfristig in den nächsten Spielen da unten rauskommen müsste. Denn es reichen ja schon 2-3 weitere Siege, um unten rauszukommen. Die anderen punkten ja nicht so konstant. Und einfach die Hoffenheimer Mannschaft seit der Übernahme von Nagelsmann, selbst, man muss sagen, ich meine, klar, sie haben gegen Dortmund verloren, aber lagen da auch bis zur 18. Minute 1-0 vorn in Dortmund. Jetzt auch die zwei Siege zu Hause. Da ist einfach genug Potenzial, einerseits vom Kader her da und andererseits der Trainer hat einfach gute Ideen, das muss man ganz klar sagen, und hat gute Ideen, wie man gegnerische Mannschaften knackt. Er hat Gegneranpassungen, die stimmen und einfach, also Nagelsmann ist irgendwie so, wie ich mir einen Bundesliga-Trainer vorstelle. Kein Übertreter-Typ oder so, keiner, der jetzt ganz verrückte Dinge macht, aber der einfach für jeden Gegner, den er eben analysiert über, keine Ahnung, ein, zwei, drei Wochen dann eben im Vorfeld, hat er eben einfach eine passende Antwort, hat einfach einen Plan, versucht ihn dann seinen Spielern beizubringen und versucht dann, dass dieser Plan funktioniert. Der kann auch mal in die Hose gehen. Okay, geschenkt. Aber ist es eben immer noch besser als der Durchschnittsbundesligist, der mit gar keinem richtigen Plan irgendwo hinfährt, und da schaue ich jetzt zum Beispiel mal nach Frankfurt.
Ja, doch, Frankfurt ist auf dem Relegationsplatz.
Und vielleicht noch zu den anderen Abstiegskandidaten. Ja, Werder Bremen, das ist so die Überraschungstüte, muss ich sagen. Also jetzt eben in dem Spiel gegen Leverkusen hat Skripnik Uca rausgenommen und hat Pizarro als Sturmspitze aufgeboten. Kein schlechter Schachzug eigentlich. Und er ist auch von dem, was bei diesem Ingolstadt-Debakel, habe ich es heute in dem Text bezeichnet, Ingolstadt-Debakel, als man die ganzen langen Bälle gegen Ingolstadt geschlagen hat, eben von dieser Langballstrategie ist man wieder abgerückt und versucht jetzt schon konstruktiv aufzubauen, denn mit Westergaard, Chilobucci, auch Krilic jetzt auf der 6 aktuell, da hat man ja Spieler, die eben auch konstruktiv über kurze Pässe also ein Spiel aufbauen können und eben nicht immer nur nach vorn bolzen müssen. Und wer ist dafür besser geeignet für Kombinationsspiel und Ablagen wie eben Claudio Pizarro? Wahrscheinlich wenige Stürmer, und wird 37, ist er ja aktuell in guter Verfassung. War vielleicht in der letzten Saison bei den Bayern nicht ganz so der Fall, aber aktuell passt es ja auch da, und so gesehen ein guter Schachzug einfach bei dem Spiel gewesen gegen Leverkusen, die ja im Moment so die Verlierer der Stunde sind.
Tabellen 7. rutschen immer mehr ab. Klare Niederlage gegen Werder Bremen am Mittwochabend. Was mir noch aufgefallen ist an diesem Spieltag, das soll überhaupt keine Kritik an den Schiedsrichtern sein, aber es waren halt schon echt extrem viele Fehlentscheidungen dabei, teilweise Abseitsentscheidungen über diese knappe Abseitsposition von Clemens beim ersten Mainzer Tor, haben wir schon kurz gesprochen. Dann hatten wir noch zum Beispiel bei Hertha BSC gegen Frankfurt Gelb statt Rot für Darida, da hätte er Rot kriegen müssen, finde ich. Kalou vor dem 1-0 knapp im Abseits. Dann hatten wir bei Schalke gegen den HSV extrem viele Fehlentscheidungen. Schalke hätte 1-2 Elfmeter kriegen müssen, der HSV einen Abseitstor von Hüntela zum 2-1, dann nochmal ein reguläres Tor von Schalke nicht anerkannt. Ja, was noch? Ja, der Elfmeter für Augsburg, das war auch kein Handspiel von Süle, und es geht halt alles extrem schnell. Bei den Abseitsentscheidungen ist es brutal knapp, immer Gegenbewegung, Stürmer geht nach vorne, Abwehrspieler geht raus, und dann ist es halt in der Zeitlupe wirklich einen Schritt in der Realgeschwindigkeit kaum zu erkennen. Das Handspiel von Süle, angelegter Arm, aber der Schiedsrichter hat halt nur eine Sekunde oder zwei Zeit, das zu entscheiden. Ja, ich sage immer noch, irgendeine Form des Videobeweises ist wahrscheinlich irgendwann unvermeidbar. Dann nochmal, ist einfach unglaublich schwierig für die Schiedsrichter. Und wenn du aber da an jedem Wochenende oder auch dann in der englischen Woche die Diskussion hast, irgendwann wird es dann zu viel. Eine Entscheidung nehme ich da aus jetzt aus diesen ganzen Beispielen, nämlich die gelbe Karte für der Rieder. Klar war die 4. Minute, aber Konstantin war halt auch eine Notbremse nach Ballverlust. Der Gegenspieler läuft alleine aufs Tor zu. Also für mich klar rot.
Eigentlich schon.
Und da brauchst also, du dann, also da war auch, das war auch übersichtlich genug, um das ohne Videobeweis entscheiden zu können.
War ein Foul, wurde ja auch so gepfiffen als Foul. Ja. Deshalb ist es dann auch egal, ob es die 4. Minute, die 1. Minute, die ersten 10 Sekunden sind.
Ja.
Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung zum Abseits, weil da wird ja auch gern so überhaupt, also gesagt, im Zweifel für den Angeklagten, wenn man so möchte, also im Zweifel für den Angreifer, was ja in dem Sinne nicht stimmt, aber also es gibt quasi diese Regelung oder diese Vorgabe nicht, aber ich finde die persönlich trotzdem sehr passend, weil es ist immer ein Unterschied, lasse ich jetzt eine Situation weiterlaufen oder pfeife ich sie ab? Und es gibt verschiedene Abseitssituationen, da wird dann gern diskutiert, ja, er stand im Abseits. Und sicherlich, wenn man das Lineal zieht, war vielleicht sein Oberkörper 10 cm im Abseits. Es geht doch eigentlich beim Abseits nur darum, dass man eben nicht direkt hinter dem, also natürlich einfach mit seinem Körper nicht hinter der Abwehrlinie steht und sich dadurch einen Vorteil verschafft. Nur bei diesen 10 Zentimeter hinter dem Verteidiger, natürlich ist auch der Vorteil in irgendeiner Art und Weise da, aber der ist so marginal und ich bin mir unsicher, ob überhaupt im Linienrichter das so genau sieht oder ob dann mehr oder weniger spekuliert wird.
Ja, du kannst es ja nicht so genau sehen, wenn in dem Moment, jetzt zum Beispiel bei dem Tor von Hünteler, genau in dem Moment, als Schöpf da aus der Drehung die Flanke reinschlägt, ist der Hünteler mit, sag ich mal, einer Schuhgröße im Abseits und der Abwehrspieler läuft rein und der Abwehrspieler läuft raus und der Hünteler läuft rein mit Tempo beide. Das kannst du in dem Moment nicht.
Und deshalb bin ich bin teilweise verärgert jetzt Quatsch, aber ich bin eher dagegen, dass eben solche Sachen abgepfiffen werden, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist. Also man kann sich bei solchen Sachen eigentlich nie hundertprozentig sicher sein, denn dann pfeife ich quasi eine Situation zurück, die mehr oder weniger schon so ist, dass eigentlich Verteidiger und Abwehr und Stürmer auf einer Linie stehen. Na klar, ja, okay, er war vielleicht 10 Zentimeter mit seiner Fußspitze oder was. Keine Ahnung, teilweise geht es ja dann um Zentimeter, wo man dann am Ende bei, wenn man es nochmal im Fernsehen dann sieht und dann die Linie zieht, sieht man, okay, er war mit seiner Fußspitze im Abseits. Nur der Vorteil ist marginal. Und in meinen Augen, der Linienrichter hat es sowieso nicht gesehen und geht hier sogar das Risiko ein, eigentlich eine faire Situation wegzupfeifen. So, also klar, wenn jemand einen Meter im Abseits steht oder auch meinetwegen mit seinem ganzen Körper hinter dem Verteidiger, natürlich muss das dann weggepfiffen werden. Aber es gibt mir zu viele Situationen, wo dann abgepfiffen wird oder wo dann abgewunken wird, wo man dann einfach sieht, okay, der war vielleicht 10 Zentimeter im Abseits, aber sorry, das hat niemand gesehen. Und zweitens, der Vorteil war so marginal, dass einfach diese Entscheidung für mich irgendwo nicht richtig ist. So, also es ist vielleicht, ja, mathematisch ist es vielleicht richtig, aber das ist so ein bisschen was mich teilweise stört. Also ich würde dieses quasi Zweifel für den Stürmer, diese Regelung, die es nicht gibt, aber die man vielleicht trotzdem im Kopf behalten sollte und die möchte ich eigentlich eher häufiger angewandt sehen. Dass man eben auch mit seinen Pfiffen ganz einfach etwas vorsichtiger umgeht und eher das Spiel weiterlaufen lässt. Denn natürlich kann man den Linienrichter nicht unbedingt danach befragen. Oder er würde dann immer sagen, ja, natürlich habe ich das gesehen. Aber im Innersten, glaube ich, kriegen die auch manchmal mit sich selbst und denken, hoffentlich war das jetzt abseits.
Guter Punkt, finde ich. Was natürlich immer noch dazu kommt, ist das viel zitierte Zeitlupenwissen. Ja, also wenn ich jetzt ein Spiel kommentiere und zum Beispiel die Situation Hünteler habe ich nicht gesehen, dass der knapp im Abseits war und dann hat er hinten raus Herr Schöpf noch dieses Tor gemacht, als ich dachte, da ist er im Abseits, ja, also weil er fast auf der Torlinie den Ball spielt, aber er war halt, als man das Bild anhält, nicht im Abseits beim Punkt der Ballabgabe. Aber das sehe ich auch nicht, ja, in der Geschwindigkeit. Aber ja, es gibt halt danach die Zeitlupe und jeder kann halt die Zeitlupe sehen. Das ist halt das große Problem.
Entscheidungen einfach eben dann einfach weiter, also lieber weiterlaufen lassen. Also erstens, weil ich eben wirklich nicht sehe, dass jemand, der mit der Nasenspitze im Abseits steht, irgendeinen Vorteil hat, muss man ganz klar sagen. Der hat dann vielleicht einen Vorteil, weil er das Tempo in der gegenläufigen Bewegung hat. Aber das hätte er so oder so. Also das ist jetzt in dem Sinne, da hat er sich keinen Vorteil durch diese Nasenspitze Abseitsposition geschaffen. Und deshalb eben, ich glaube sogar, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, dass eben gerade diese quasi dieses Zeitlupenphänomen, das eben im TV nochmal alles dann auseinandergenommen wird, dass dann Linien gezogen werden, dass dann eben auch, natürlich schaut sich das auch Linienrichter dann zu Hause an oder auch Schiedsrichter und sehen dann, da habe ich gepfiffen oder habe ich nicht gepfiffen und der war aber 10 Zentimeter im Abseits und jetzt diskutieren die das beim Doppelpass oder bei einem Sportstudio oder sonst wo, das möchte jetzt gar niemand, kann keine irgendwie Sendung hier ausgreifen oder so, aber dann diskutieren die das nochmal und ja, da war er doch im Abseits und dann werden vielleicht Linienrichter mehr oder weniger schon fast dazu so ein bisschen dazu gedrängt oder fühlen sich dann dazu gedrängt, eben immer ganz genau und selbst wenn man sich da nicht sicher ist, aber wenn man glaubt, da war vielleicht einer 5 Zentimeter im Abseits, dann lieber pfeifen, damit man richtig lag. Also zumindest glaube ich, dass dieses Zeitlupenwissen auch dazu führt, dass man versucht, hier diese Millimeterentscheidungen zu erzwingen quasi. Und da wäre es eben in meinen Augen besser, dass man eben, wenn es hier um Millimeter geht, einfach weiterlaufen lässt, weil man sich sowieso nicht sicher sein kann.
Ich glaube aber, dass es eh schon andersrum verbreitet ist und der Alex von Colinas Erben hat das in mindestens einem Podcast auch gemacht. Warum? Na, weil der Linienrichter eher oder Schiedsrichterassistent eher abwinkt, also eher abseits winkt, weil die Konsequenz, also das ist eher verbreitet, dass es abgebrochen wird, weil die Konsequenz, wenn du ein Abseits winkst, obwohl es kein Abseits war und dann geht der Ball rein, aber es ist ja eh schon unterbrochen, dann ist es ja eigentlich keine keine greifbare Folge. Aber ein Tor ist immer eine greifbare Folge. Und wenn das da das Abseits war, genau, dann hast du genau das Problem. Und deswegen sind die Linienrichter halt eher vorsichtig.
Das meinte ich.
Und du meinst aber, dass sie eigentlich, die sollten,
er könnte ja 10 Zentimeter im
Abseits. Genau, aber du willst es ja eigentlich eher andersrum. Du willst ja, dass sie er laufen lassen. Sein. Ja, aber es ist,
nicht erwinken, weil kein Mensch kann mir erzählen, und da brauchen wir jetzt nicht einmal zu diskutieren, aber kein Mensch kann mir erzählen, dass man das sieht. Also, sorry, da kann einer sein mit 120% Sehstärke. Der sieht das dann trotzdem nicht so. Also das ist unmöglich, gerade bei dem Tempo auch. Wir reden ja jetzt auch nicht von, keine Ahnung, Kreisliga, Kreisklasse sowieso. Das ist jetzt keine Beleidigung an alle Kreisklassenspieler. Aber das ist natürlich auch bei dem Tempo, dann muss man die Abgabe des Balls im Auge haben und auch die Abseitsposition, was sowieso irgendwie, keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Aber dann eben einfach versuchen, weiterlaufen zu lassen. Klar, hast du recht. Und das ist eben das Problem, weil dann eben in den Fußballsendungen diskutiert wird, hier wurde eben nicht zurückgepfiffen, aber er stand ja 10 Zentimeter am Abseits.
Ja.
Und darum geht es eben nicht. Dann ist es abgepfiffen. Okay. Dann kann man sagen, ja, sie haben zweimal ungerechtfertigt die Mannschaft zurückgepfiffen, obwohl sie nicht im Abseits stand. Klingt aber irgendwie alles nicht ganz so schlimm.
Genau. Ist weniger greifbar als ein Tor, das halt wirklich gefallen ist, aber nach Ansicht der Zeitlupe irregulär war. Ja. Um das abzuschließen, vielleicht noch von meiner Seite Kompliment an die Schiedsrichterassistenten, dass sie so viel sehen. Also muss man auch mal sagen, die sehen da wirklich, also sehen extrem viel, ob sie es wirklich sehen oder ob sie entscheiden es halt richtig, ja, und winken es richtig. Und war halt jetzt an diesem Spieltag in einigen Situationen nicht so der Fall. Der Unsung Hero des Spieltags, Konstantin.
Er wurde schon erwähnt und ist auch, glaube ich, nicht zum ersten Mal der Unsung Hero bei uns. Claudio Pizarro.
Einer am Hattrick.
Kann man sich natürlich darüber streiten, ob er wirklich unbesungen ist. Ja. Aber einfach wieder eine herausragende Leistung. Und trotz allem, vielleicht fliegt er etwas unter dem Radar zumindest, weil es eben trotzdem nur Werder Bremen ist und die aktuell eine notorische Abstiegsmannschaft irgendwie sind. Aber einfach wieder eine herausragende Leistung, auch natürlich, wenn man sein Alter in Betracht zieht. Und mir gefällt es einfach, wenn so ein Mittelstürmer eben so alles verbinden kann, so sehr flexibel ist, variabel einsetzbar und technisch versiert ist. Das ist einfach klasse. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass er jetzt irgendwie ein junger, moderner Stürmer wäre, 37, und kann es trotzdem. So im Stil eines Benzema oder so.
Und ich muss auch sagen, oder ich glaube, jeder, der sagt, den habe ich nicht zumindest ein bisschen abgeschrieben. Der lügt zumindest ein bisschen.
Sind wir doch mal ganz ehrlich. Ja. Ich glaube doch schon die ganzen Stories über ihn in München, dass er mehr in den Abendbars und Clubs war als auf dem Trainingsplatz.
Ja.
Und da hätte man ja schon gesagt, okay, Karriereende. Also es wurde ja schon korportiert, er ist eigentlich von der Fitness her nicht in der Lage, überhaupt mal 30 Minuten zu spielen. So, im letzten Jahr. Gut, wenn ich das höre, dann natürlich denke ich dann, okay, Karriere wahrscheinlich vorbei, ist ja auch in einem Alter, wo das dann irgendwo das Karriereende nicht überraschend wäre. Ja. Dass er dann so zurückkommt und sich so nochmal in so eine Verfassung bringt, einfach auch, das ist auch was man nicht unterschätzen sollte, in so eine Verfassung bringt, dass er da mindestens einen großen Teil der Spieldauer mitgehen kann, in so einem auch etwas umschaltlastigen Spiel à la Bonheur.
Ich nominiere als Unsung Hero des Spieltags Alessandro Schöpp vom FC Schalke 04, ein Tor gemacht, eins vorbereitet und gute Partie auf dem Flügel. Ich fand sowieso, dass Schalke eine gute Reaktion gezeigt hat nach dem 0-3 gegen Donetsk und dem 0-0 in Frankfurt. Lag vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass der Hamburger SV nicht so besonders gut dagegen gehalten hat. Aber Schöpf hat mir gut gefallen, hat sich reingehauen, geht 1-1, ist in jeder Situation eigentlich mit dem Kopf bei der Sache gewesen. Sané 90 Minuten auf der Bank und jetzt zumindest nach diesem Spiel redet keiner über Leroy Sané. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Da hatte ich echt Probleme, was zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es lag vielleicht auch daran, dass 7 Spiele gleichzeitig dann am Mittwoch waren. Das macht es manchmal schwer, dann wirklich alles so nachzuvollziehen, was passiert ist in jedem einzelnen Spiel. Ich nehme einfach mal den den Distanzschuss von Meier zum 1-1 beim Spiel eben auf Schalke gegen Hamburg.
Der war schön. Weiteres schönes Tor war das von Mitchell Weiser. Mit links schön unter die Latte bei Hertha BSC.
Das ist schwierig, das irgendwie. Ja.
Und ich nehme das dritte von Schürrle gegen Hannover 96. Also erster Dreierpack.
Ja, genau. Brustannahme und dann der Abschluss. Oh, das war auch gut, ja.
Weil es war aus vollem Lauf mit der Brust angenommen und dann links Volley, also mit dem linken Fuß Volley rein. Und so ein Tor machst du als André Schöle nur, wenn du vorher schon zwei gemacht hast, glaube ich. Mit so einer Entschlossenheit da einfach reinzulaufen und den ja dann so ins Tor reinzuhauen. Also der kann das natürlich technisch, aber das ist halt nicht immer nur Technik.
Aber du siehst, wie verwirrend das dann ist. Ich habe das Spiel sogar für Spielverlagerung eben analysiert, also das Hannover-Wolfsburg-Spiel, aber habe irgendwie die Aktion von Schürrle zum 3:0 schon wieder vergessen gehabt, so ein bisschen. Also
aber es fürs Spiel ja nicht mehr interessant war eigentlich.
Ja,
auch,
aber trotzdem, man merkt es vielleicht eher, aber also diese Konstellation, zwei Spiele am Dienstag und dann sieben Spiele am Mittwoch, alle zeitgleich dann auch noch nicht unbedingt so optimal gewesen.
Ja, stimmt schon. Und dann haben wir noch den Kopfschütter des Spieltags, nicht des Wochenendes in diesem Fall.
Ja. Da nehme ich nochmal Bezug auf auch unseren letzten Podcast und nehme einfach das Auftreten von Eintracht Frankfurt als Kopfschüttler des Spieltags. Denn das hatten wir eben da bei unserem Abstiegspodcast, wenn man so möchte, schon mal andiskutiert, dass eben Frankfurt so, dass alles so sang- und klanglos dahin geht. Und jetzt diese 0-2 Niederlage gegen Hertha hat mir auch wieder das Gefühl gegeben. Also das sieht sehr ähnlich aus von Spieltag zu Spieltag im Moment und das ja, weiß auch nicht, es plätschert so dahin irgendwo und jetzt sind sie mittlerweile auf dem Relegationsplatz. Andere bekommen Panik, ich weiß nicht, wie es in Frankfurt aussieht, ich habe jetzt noch nicht so diese Schwingungen bekommen, dass man dann absolut Panik ist, vielleicht ist es trotzdem so, vielleicht wird da intern auch schon hitzig diskutiert, wie man irgendwie das Ruder rumreißt, aber also irgendwie macht Frankfurt einen merkwürdigen Eindruck einfach. Sie gewinnen keine Spiele, spielen am höchsten mal unentschieden im Moment. Und das, also weiß nicht, das ist wie so ein geräuschloser Abgang irgendwie aus der Bundesliga. So wirkt das aktuell. Klar, es sind noch genug Spiele, um das schon noch in die andere Richtung zu drehen. Aber wie gesagt, mich wundert einfach aktuell so ein bisschen die Stimmung bei Frankfurt und auch eben, dass die Mannschaft irgendwie, dass es da keine Bewegung gibt, dass man vielleicht mal was Neues ausprobiert. Sehr merkwürdig irgendwie aktuell. Ich kann es nicht so richtig greifen, deshalb vielleicht auch Kopfschüttler ist manchmal vielleicht fehl am Platz, aber das Stirnrunzeln des Spieltags.
Gut. Mein Kopfschüttler ist ein wirklicher Kopfschüttler und zwar die Pyro-Attacke aus der Wolfsburger Kurve auf die Ersatzbank von Hannover 96. Haut mir ab mit dieser Scheiße.
Das war irgendwie surreal, muss ich
erinnern. Ja.
Also das war irgendwie so, ich habe erstmal sarkastisch, aber klasse Treffer, muss man schon sagen. Über keine Ahnung wie viel Meter, aber und hat mich ein bisschen erinnert an einen Vorfall, den es mal vor Jahren gab, im Erzgebirgsstadion von Aue gegen Patrick Sander, den damaligen Energie Cottbus Trainer, und Böller ins Stadion geflogen ist und der ist neben ihm, nee, was Patrick Sander, glaube ich, ja, und neben ihm explodiert und dann hat er sogar irgendwie einen Trommelfellschaden gehabt oder sowas. Mhm. So ein bisschen in die Richtung, weil das also es sieht nicht gut aus. Und man ist es ja auch gerade in Deutschland eigentlich nicht so gewöhnt, muss man ja schon sagen. Ja.
Das war der Vorcheck. Ausnahmsweise mal nur mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_eckner und das nur natürlich in Anführungsstrichen. Danke dir, Konstantin.
Danke dir.
Am Montag ist dann wieder Christopher auch mit dabei und ich kann mir vorstellen, dass wir über, was ist denn am Wochenende? Ist irgendwas Besonderes? Ah ja, Samstagabend, ganz interessantes Spiel. Das werden wir dann am Montag besprechen. Alle Episoden des Vorchecks hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. iTunes, Rezensionen und Bewertungen sind weiterhin gern gesehen von uns. www.facebook.de/der Vorcheck ist die Facebook-Seite. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.